HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, Ihnen einen schönen Sonntag. Reformen ausgebremst. Der Vatikan hat in dieser Woche für viel Gesprächsstoff gesorgt unter den Katholiken hierzulande. Eine neue Instruktion scheint vieles, was an Reformen überhaupt in Gang gekommen ist oder geplant wird, unmöglich zu machen. Vor allem die Mitwirkung von Laien bei der Neugestaltung von Kirchen und Gemeinden soll nach den Vorstellungen aus Rom deutlich begrenzt werden. Viele Katholiken, auch Bischöfe, reagierten empört. Was von dem neuen Papier zu halten ist, frage ich gleich den Kirchenrechtler Thomas Schüller. Und auch in der evangelischen Kirche wird über Reformprogramme gestritten. Die EKD hat einen 11-Punkte-Plan vorgelegt. Demnach soll die evangelische Kirche kleiner, effektiver und zentralistischer werden. Das gefällt nicht jedem. Und schließlich wird's dann sommerlich in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Unter dem Motto »Geh aus, mein Herz« geht's ums Drinnen und Draußen. Die Zahlen sind dramatisch und schreien geradezu nach Reform und Veränderung. 270.000 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Die Kirchen werden kleiner, viel kleiner, und sie werden künftig auch weniger Geld zur Verfügung haben, sehr viel weniger. In der evangelischen Kirche in Deutschland grübelt nun schon länger ein sogenanntes Z-Team, ein Zukunftsteam, darüber, wie die evangelischen Landeskirchen auf diese Situation reagieren sollen. Und hat jetzt einen 11-Punkte-Plan vorgelegt. Leitsätze für eine, so heißt es, aufgeschlossene Kirche.
Flexibel, agil, flache, schnelle Hierarchien, viel Rückbau von Gremien, auch viel Freiraum für diejenigen, die vor Ort arbeiten.
So beschreibt Thies Gundlach sein Zukunftsbild der Kirche. Gundlach ist als Vizepräsident im Kirchenamt so etwas wie der Cheftheologe der EKD.
Wir haben das große Problem, dass die nächste Generation nicht mehr selbstverständlich versteht, worum es in Kirche geht. Und das muss unser Schwerpunkt sein.
Der Traditionsabbruch des christlichen Glaubens ist nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern dramatisch, weiß Detlef Pollack. Deshalb begrüßt der Münsteraner Religionssoziologe, dass die EKD verstärkt auf religiöse Bildung setzen will.
Dass es sowas gibt wie religiöses Wissen, ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt glauben kann. Ohne Wissen gibt es keinen Glauben. Man kann nicht sozusagen von Punkte Null in den Glauben hineinspringen.
Deshalb sei die Kinder- und Jugendarbeit zentral für die Zukunft der Kirche. Weniger zentral scheinen die Kirchengemeinden vor Ort zu sein. In dem EKD-Zukunftspapier Kirche auf gutem Grund heißt es, dass die Ortsgemeinden ihre dominierende Stellung als kirchliches Organisationsprinzip verlieren werden. Thies Gundlach stellt die Frage.
Also wie viele kleine Gemeinden kann man sich leisten? Manche gallischen Dörfer halten eben an ihrer Struktur fest. Aber es ist keine Zukunft, mit 7 Leuten auf Dauer Gottesdienst zu feiern und zu sagen, das ist unsere Gemeinde.
Doch die Alternative bleibt in dem Papier nebulös, wenn dort steht, dass die flexible Präsenz von Kirche an wechselnden Orten wichtiger werde als das klassische Modell einer Vereinskirche mit statischen Zielgruppenangeboten.
Und ich sehe das selbst sehr kritisch, weil einfach die Situation so ist, dass die ortsgemeindliche Struktur bisher die entscheidende Identifikationsstruktur der evangelischen Kirchenmitglieder ist.
Sagt Gerhard Wegner, ehemaliger Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD.
Diese ganze Struktur zu zerschlagen und dann irgendwelche Netzwerkstrukturen an ihre Stelle zu setzen, das halte ich für falsch und für höchst gefährlich.
Einigkeit besteht dagegen bei fast allen Experten, dass die Protestanten verstärkt auf die Ökumene setzen sollten. Auch als ein Einsparpotenzial. Nicht immer müssten evangelische und katholische Seelsorger gemeinsam auftreten, sagt der EKD-Vizepräsident Thies Gundlach.
Wir müssen nicht an allen Standorten von Ausland über Krankenhaus bis hin zur Militärseelsorge immer zu zweit auftauchen. Es gibt bestimmte konfessionelle Prägungen, aber vieles andere kann man auch stellvertretend füreinander machen.
Die EKD will künftig bei den Verwaltungskosten rund 15% einsparen. Das sei richtig, sagt Gerhard Wegner, der zugleich dafür plädiert.
Keine Reduktion ohne Vision, würde ich immer sagen. Und man muss dann gucken, dass man nicht in der Fläche kürzt, sondern dass man tatsächlich da kürzt, wo nichts mehr los ist. Und da, wo Aktivitäten sich entwickeln, aber dann auch noch was fördern.
Das Papier der EKD Kirche auf gutem Grund weist keinen Königsweg in die Zukunft. Den gebe es auch nicht, betont der Religionssoziologe Detlef Pollack. Und er bescheinigt der evangelischen Kirche, dass sie eigentlich auf einem guten Weg sei. Und dennoch waren die Austrittszahlen 2019 so hoch wie noch nie.
Das ist wirklich frustrierend und ich finde, dass die evangelischen Kirchen sehr vieles sehr richtig machen. Und das Frustrierende ist eben, dass ihnen das zu einem großen Teil trotzdem nichts nützt. Und das ist ein Dilemma.
Mit einem 11-Punkte-Plan hat die evangelische Kirche in Deutschland ihre Vorstellung von der Kirche der Zukunft skizziert. Einschätzung dazu hat unser Reporter Michael Hollenbach zusammengetragen. Und auch in der katholischen Kirche ist der Reformdruck groß. Die Katholiken haben in den vergangenen Jahren ebenfalls zuhauf ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Dazu kommt noch der dramatische Priestermangel. Fast in allen deutschen Bistümern laufen deshalb Reformprozesse. Einerseits werden vielerorts Gemeinden zusammengelegt, vor allem aber wird nach Wegen gesucht, wie das Kirchenvolk mehr mitreden kann bei der Neugestaltung der Kirche. Die Laien sollen mehr Mitspracherecht bekommen. Das ist ja auch ein wichtiges Motiv bei dem sogenannten Synodalen Weg, dem großen gemeinsamen Reformprojekt von Bischöfen und Laien hier in Deutschland. Für die meisten nun völlig überraschend hat am vergangenen Montag die Kleruskongregation des Vatikan eine sogenannte Instruktion vorgelegt. Und die schiebt erstmal all diesen Reformbemühungen einen Riegel vor. Vor allem verbietet sie jegliche Leitungskompetenz von Laien, zum Beispiel in Gemeinden. Nur Priester dürfen Leitungsfunktionen ausüben. Bei vielen Katholiken war deshalb die Empörung groß über dieses rückwärtsgewandte Kirchenbild des Vatikan. Ich habe den Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller gefragt, ob auch aus seiner Sicht die Vatikanische Instruktion ein problematisches Papier ist.
Es ist ein problematisches Papier, weil es die Wirklichkeit nicht wahrnimmt. Es kommt in den Anfängen mit guten Passagen zur veränderten Lebenssituation der Gläubigen daher, spricht von missionarischer Kirche, von der Teilhabe aller Getauften am Sendungsauftrag der Kirche. Man ist positiv überrascht, die Analyse ist ganz zutreffend und dann kippt das Papier und man fährt einen ganz klar klerikalistisch restriktiven Kurs, in dem man nicht die Pfarrei in den Mittelpunkt stellt, die Gläubigen, sondern einfach sagt, die Pfarrei ist dafür da, damit es dem Priester gut geht, dass der Priester leiten kann, dass er alles tut, dass die Verantwortlichkeiten auf ihn konzentriert werden und man schließt alle, gerade im deutschsprachigen Raum, notwendigen Prozesse kategorisch aus, stärker die Verantwortung, auch Leitungsaufgaben auf die Schultern von mehreren zu legen. Es ist, wenn man den Anlass des Schreibens und der Instruktion nimmt, natürlich eine klare Replik auf Trier. Das kann man bis in den Wortlaut hinein verifizieren.
Also die geplante Reform im Bistum Trier, die ja auch dann im Grunde gestoppt werden musste nach Einspruch aus dem Vatikan.
Genau, da hatten sich zwei Gruppen beschwert. Es basierte ja auf einem Synodenbeschluss, was äußerst selten ist, also der breitesten Konsultation des Volkes Gottes im Bistum Trier. Und das ist auch interessant in dem Papier, dass gesagt wird, Pfarreizusammenlegung wird quasi verunmöglicht. Finanzielle Gründe, personelle Gründe, keine Priester mehr, aber auch Gründe, dass es keine Gläubigen mehr gibt, gelten nicht. Dementsprechend wird hier der Riegel vorgeschoben und damit wird natürlich für die Bischöfe vor Ort jeglicher Handlungsspielraum genommen.
Das Papier hat ja irgendwie alle überrascht, keiner hat damit gerechnet. Jetzt fallen die Reaktionen durchaus sehr unterschiedlich aus. Der Kölner Kardinal Wölki hat es gelobt, er sagt, der Papst weist uns den Weg und das Papier ruft Grundwahrheiten in Erinnerung, die wir gerade in Deutschland aus dem Blick verlieren. Andere Bischöfe haben sich deutlich distanziert. Bode in Osnabrück, Kohlgraf in Mainz, Schick. Sie sagen, nee, wir lassen uns da in unseren Kurs nicht reinreden. Zeigt sich da aber auch eine Spaltung in der Deutschen Bischofskonferenz über den weiteren Kurs der Kirche?
Ja, der ist unverkennbar, ja schon seit vielen Jahren und er wird an dem Punkt auch wieder deutlich. Der Kölner Kardinal isoliert mit einigen süddeutschen Bischöfen. Der neue Bischof von Augsburg, Bertram, hat das Papier ja auch gelobt, die also ganz klar Kirche verstehen als Klerikerkirche. Das heißt, sie wollen das Amt gesichert wissen, sie wollen ausschließlich vom Amt her, vom geweihten Amt her Kirche denken. Und dann gibt es eben die große, reformorientierte, auch den synodalen Weg mittragende Gruppe von Bischöfen, die sagen, nein, der Gedanke des Zweiten Vatikans, dass alle gerufen sind, die Sendung der Kirche voranzutragen, gerade in Zeiten des Priestermangels, fordert von uns heraus, neue Wege des Glaubens zu bestreiten. Und die jetzt sehr, sehr deutlich, auch Erzbischof Schick, sehr, sehr deutlich, man muss schon sagen, der wirklich auch unsäglichen Text, auch in der Fachlichkeit, enthält schwere kirchenrechtliche Fehler zum Beispiel, schlicht und ergreifend die rote Karte zeigen. Also das ist jetzt einfach nur Ausdruck einer längst schon vorhandenen Spaltung in der Deutschen Bischofskonferenz.
Sie haben den Reformprozess im Bistum Trier angesprochen, Sie haben auch gerade den synodalen Weg genannt. Was bedeutet dieses Papier eigentlich für die laufenden Reformprozesse? Also gerade dieses Stichwort Zusammenlegung von Gemeinden oder das Stichwort mehr Leitungsverantwortung auch für Laien?
Ja, es ist erstmal ein störendes Manöver, es ist eine Störung. Es ist interessant, dass auch die sich sehr moderat äußernden Bischöfe, wie zum Beispiel der Erzbischof von Freiburg, sagt, ich nehme die Instruktion ernst, sie ist ja eine Ausführungsbestimmung zum geltenden Recht, aber wir ziehen unser Ding weiter so durch, wie wir es haben. In Freiburg gibt es so ein Projekt 2030. Das ist, glaube ich, so die jetzt hauptsächliche Reaktion, dass man sagt, okay, Papier, sehr ärgerlich, sehr defizitär, theologisch, kirchenrechtlich, aber wir sind die Bischöfe vor Ort und wir wissen zusammen mit den Gläubigen hoffentlich, was der richtige Weg ist und wir lassen uns davon nicht beirren. Umgekehrt, das muss man als kirchenrechtlich sagen, wird aber Gläubigen, die sehr strukturkonservativ ihre Kleinstpfarreien behalten wollen, die nichts abgeben wollen, die das so behalten wissen wollen, wie es gewohnt waren, die können natürlich weiterhin in Rom ihren hierarchischen Kurs einlegen, das heißt, sie können in Rom Recht bekommen, denn das ist eine interessante Attitüde der Instruktion, sie spielen sich wie Robin Hood auf. Also wir in Rom schützen die Interessen der Gläubigen vor den bösen bischöflichen Behörden und ihren Bischöfen, die alles zusammenlegen. Aber der Preis dafür ist unheimlich hoch. Eine klerikale Kirche, wo nur noch der Pfarrer das Sagen hat, das kann nicht die Lösung sein.
Die Laien werden ja im Grunde zurückgesetzt. Also alle Vorstellungen, dass Laien und Priester gemeinsam Kirche gestalten und leiten können, denen wird ein Dämpfer erteilt. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat schon gesagt, er fürchtet, dass viele jetzt resignieren. Erwarten Sie das auch?
Ja, diesen Prozess kann man ja so und so beobachten, dass selbst jetzt aus der Mitte der Kirche Leute, die sich sehr engagiert die Gemeinden und andere Initiativen getragen haben, durch vielfältige Ereignisse, Stichwort Missbrauchsstudie und vieles, was sich daraus ergeben hat, aber eben auch solche römischen Störsignale, dass sie sagen, es reicht jetzt, es ist genug, enough is enough. Wir möchten so eine Institution, die uns nicht wertschätzt, vor allen Dingen Frauen nicht wertschätzt, die kommen überhaupt nicht vor in der Instruktion, eher werden dann die Gottgeweihten genannt, die werden auch nochmal instrumentalisiert. Also kurzum, die letzten Treuen verlassen das sinkende Schiff. Das sieht man ja auch in den Kirchenaustrittszahlen. Es treten ja jetzt Leute aus der katholischen Kirche aus, die gläubige Menschen sind, die aber dieser Institution nichts mehr zutrauen. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptsorge der Bischöfe. Die erkennen, dass so eine römische Intervention eben zusätzlich Prozesse, die schon laufen, nochmal dynamisieren.
Sie haben es gesagt, die Instruktion ist im Grunde eine Anweisung. Was bleibt denn jetzt den Bischöfen, denen das nicht in ihr Konzept passt? Was passt den Laien, die zum Beispiel auf dem synodalen Weg eigentlich an einer anderen Kirche arbeiten?
Also letzteren würde ich sagen, macht den Mund auf und äußert euch kritisch und macht konstruktive Vorschläge, wie Glaubensweitergabe unter den schwierigen Bedingungen in Deutschland gelingen kann. Das ist das Erste. Und den Bischöfen, und das haben Kohlgraf, Bode und vor allen Dingen Erzbischof Schick, der ja auch im ersten Leben ein Professor für Kirchenrecht war, ganz klassisch gemacht. Sie haben diese römische Rechtsnorm remonstriert, zurückgewiesen. Sie haben gesagt, das ist nicht tauglich, damit können wir nichts anfangen. Wir weisen das zurück und wir werden in unserer Diözese das tun, was wir für richtig halten. Darüber bin ich als Kirchenrechtler, als Wissenschaftler sehr beglückt, denn das habe ich schon lange mit anderen Kolleginnen und Kollegen gefordert, dass man Unsinn, nicht taugliche Normen aus Rom zurückweist und sagt, vor Ort müssen wir andere Wege gehen. Ich würde mir wünschen, Overbeck ist ja auch gestern mit eingesprungen,
dass Bischof aus Essen, ja.
Genau, jetzt eine große Gruppe von Bischöfen sagt, wir weisen das zurück, wir wissen, was zu tun ist. Das sind die zwei sauberen Verhaltensweisen, die jetzt möglich sind.
Professor Thomas Schüller, Kirchenrechtler aus Münster, kritisiert die neue Gemeindeinstruktion des Vatikans scharf und sagt, die deutschen Bischöfe müssen das zurückweisen.
HR Info. Himmel und Erde.
Für die Hessen ist jetzt Halbzeit bei den Sommerferien. Genau die richtige Zeit also, um die Fülle und die Leichtigkeit des sommerlichen Lebensgefühls zu genießen. Und das tun Menschen offenbar schon lange. Der christliche Liederdichter Paul Gerhardt empfahl schon, geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. Das heißt, wer sich jetzt nach draußen wendet, der findet auch innerlich das Glück. Und dieser Zusammenhang von draußen und drinnen, von außen und innen, der hat mich neugierig gemacht. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn tatsächlich sind ja außen und innen ganz vielfältig miteinander verbunden. Das kann man zum Beispiel bei der Feldenkrais-Therapie erleben. Äußere Verspannung kann man innerlich wahrnehmen, körperliche Übungen sorgen für innere Gelöstheit und Wohlbefinden. HR-Inforeporterin Gabi Beck hat's ausprobiert.
Wie liegst du? Was liegt auf? Wo liegst du nicht auf?
Wir liegen auf dem Boden, jeder auf seiner Matte. Wir sollen unseren Körper wahrnehmen. Jeder Muskel, jeder Knochen wird angesprochen. Ich soll ihn mir bewusst machen. Bewusstheit durch Bewegung, das ist das Motto von Feldenkrais. Doris Dose gibt ihre Anleitungen präzise.
Die typische Stunde ist ein Gewahrwerden, ein Achtsamkeitsprozess, Das heißt, die Leute spüren sich erstmal im Liegen auf dem Boden, um überhaupt zu merken, in welcher Verfassung sind sie an dem Tag, wie atmen sie.
Dann die ersten Bewegungen. Es ist keine Turnstunde hier, auch keine Yogastunde. Im Gegenteil, es gibt tausende ganz simple Bewegungen.
Sie bleiben mit dem Blick auf die Hand und sie drehen sich ein bisschen zur rechten Seite. Nur so weit, wie es ganz einfach geht, dass sie keinen Widerstand spüren. Ja?
Ich soll mich einfach mal zum Fenster drehen, die Hand vor mir ausgestreckt, dann das gleiche drehen ohne Hand.
Und jetzt lassen Sie die Hand und den Arm da stehen und schauen Sie zurück nach vorne mit dem Kopf und den Augen.
Die Bewegung wird sozusagen in ihre Bestandteile aufgeteilt. Am Ende dann bewegen sich nur noch die Augen, natürlich alles in Zeitlupe.
Die Bewegung soll ganz fließend sein, ganz weich, wie streichfähige Butter.
Feldenkrais kopiert jene Bewegungen, die wir in unserem ersten Lebensjahr gemacht haben, als wir unseren Körper und seine Beweglichkeit zum ersten Mal erforscht haben. Für die Teilnehmer ist es ein Segen, dass sie genau dahin wieder zurückgeführt werden.
Man lernt wieder stellenbewusster zu aktivieren und auch im Alltag zum Beispiel am nächsten Tag mal wieder dran zu denken, ich stehe jetzt mal nicht mehr mit dem geplagten rechten Bein auf, sondern mit links. So.
Ist eine gute Möglichkeit, die Bewegungen auszugleichen, die wir am Tag machen oder nicht machen, wenn wir sitzen am Schreibtisch zum Beispiel.
Dieses Körperbewusstsein kommt wieder in Erinnerung. Man geht ja schon nicht sorgfältig mit seinem Körper um im Laufe des Lebens.
Okay, ja, so ähnlich geht es mir auch am Ende der Stunde. Ganz ohne Anstrengung und doch mit angeleiteter Konzentration auf die Übungen fühle ich mich irgendwie ein bisschen leichter.
Den Körper ganzheitlich wahrnehmen, außen und innen heilen. Erfahrung unserer Reporterin Gabi Beck bei der Feldenkrais-Therapie. Geh aus, mein Herz, draußen und drinnen, außen und innen. Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und das ist ja eigentlich ein interessantes Bild. Das Herz zählen wir ja mit zu unserem Innersten. Was uns innerlich bewegt, das bewegen wir eben in unserem Herzen. Und dieses Herz, das kehrt sich also nun nach außen. Über dieses persönliche Innen und Außen habe ich kürzlich mit Andrea Hillenbrand gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin aus Wiesbaden. Frau Hillenbrand, er trägt sein Herz auf der Zunge. Es gibt ja manchmal so Bilder und so Redensarten, die das beschreiben, dass ein Mensch so das Innerste nach außen kehrt. Ich habe Sie dann in dieser Woche für das Gespräch angefragt und habe ich gesagt, das sind doch eigentlich extrovertierte Menschen. Und da haben Sie gesagt, ja, aber es heißt extravertiert.
So ist es, aber das hat sich in unserem Sprachgebrauch total etabliert. Also man spricht, es ist ganz viel jetzt von extrovertiert, aber im Wortsinne eigentlich extravertiert und es bedeutet sich nach außen wenden.
Was kennzeichnet denn so einen extravertierten Menschen?
Also wenn wir sagen, der ist sehr extravertiert, dann haben wir da einen Menschen, der sehr die Gesellschaft sucht, also der wirklich nach außen sich orientiert, der für seine Umwelt sehr aufgeschlossen ist und der den Kontakt sucht und der eben auch gerne ins Gespräch geht und der auch gerne ganz viel Neues hat. Der möchte ganz viel Veränderung und neue Anregungen haben.
Und das Gegenüber ist dann eben der introvertierte Mensch.
So ist es. Wir sprechen da von einem Kontinuum mit zwei Polen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein 0 oder 1, ein Schwarz oder Weiß, sondern ein Kontinuum. Und da kann man im ganz äußersten Rand, ist man dann sehr extravertiert und geht ganz arg nach außen. Und auf dem anderen Ende des Kontinuums haben wir den Introvertierten, der eher so nach innen blickt, sich nach innen wendet, ein großes Interesse hat, auch zu reflektieren, sich Gedanken zu machen und dem das mit viel Außenrum und viel großer Gesellschaft auch schnell zu viel wird. Das muss der nicht so haben. Der ist zwar gerne mal unter guten Freunden und führt auch gerne Gespräche, aber so eine richtige Party, das ist dann vielleicht dann auch schon schnell zu laut und zu viel los.
Sie sagen, das ist so ein Kontinuum mit zwei Polen. Heißt es dann, der Einzelne, also ich meinetwegen, bewege mich da irgendwo dazwischen und kann mich da so einsortieren, wie viel Anteil vom Extravertierten oder Introvertierten ich so bei mir habe?
Genau, da könnte man ein bisschen gucken, wie ist es denn so bei mir? Brauche ich das sehr für mein Wohlbefinden, das was los ist, dass ich Gesellschaft habe, dass ich möglichst viele Leute treffe, dass ich viel erzählen kann, dass ich viel Anregung habe, dass immer was Neues ist? Oder sage ich, nein, das ist eher nicht so meins, das ist nicht passt nicht gut zu meinen Bedürfnissen. Mein Bedürfnis ist eher ein bisschen die Ruhe, der Rückzug, Gespräche im kleineren Kreis, viel Selbstreflexion, eher mal das gute Buch und die Wendung nach innen.
Ist das eigentlich etwas so, was uns einfach in die Wege gelegt ist, was wir so als Person mitbringen, oder lernen wir das eigentlich im Laufe der Zeit?
Es scheint so zu sein, dass es schon was ein bisschen eine Anlage ist, eine biologische, weil es gibt Untersuchungen, dass es damit zu tun hat, wie wir Reize verarbeiten. Dass bei manchen Menschen Reize von außen ganz stark ankommen und dann brauchen die nicht so viel davon. Ja? Und bei anderen Menschen, die brauchen viel mehr Input, dass da innen eine Aktivität ausgelöst wird und deswegen brauchen die ganz viel Neues und viel mehr von außen. Und das scheint wirklich so ein bisschen ein Unterschied in der Verarbeitung im Gehirn zu sein. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen obendrauf auch, was wir für Erfahrungen machen. Also sind es ganz positive Erfahrungen, wenn ich mich in Gesellschaft bewege, oder habe ich da nicht so gute Erfahrungen gemacht? Das heißt, man könnte bei sich selber gucken, wenn man sagt, ich bin eigentlich jemand, dem Gesellschaft, dem das nicht so seins ist, liegt es eher daran, weil es mir schnell zu viel wird. Ja, das wäre dann vielleicht so ein bisschen eher die Richtung, okay, das ist vielleicht so eine angeborene Tendenz. Oder sage ich, bei mir schwingt dann eher ein bisschen Angst mit, wie komme ich rüber oder könnte das schief gehen oder habe nicht so gute Erfahrungen mit anderen Menschen gehabt, dann ist es eher die Lerngeschichte.
Frau Hinbrand, wir haben eben schon über den Unterschied zwischen extravertierten und introvertierten Menschen gesprochen. Heute wird ja von vielen Menschen auch verlangt, dass sie sich präsentieren, dass man sich nach außen zeigt, dass man sich darstellt, vom Beruf bis hin zu den sozialen Medien. Haben es eigentlich extravertierte Menschen einfacher?
Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn es darum geht, sich persönlich vor einer großen Menge darzustellen, dann haben die natürlich schon einen Vorteil, dass ihnen es ein bisschen leichter fällt. Aber weil Sie gerade auch die sozialen Medien ansprechen, das ist gar nicht schlecht für Introvertierte. Die tun sich da nämlich ein bisschen leichter, weil da sieht man ja nicht so viele, da hat man nicht so viel Input, eine große Masse vor sich. Gerade zum Beispiel auf Twitter, da sind ganz viele Leute dabei, die man eher als introvertiert bezeichnen würde. Und die haben da eben diese Ruhe, dann auch sich zu äußern auf einem Weg, der nicht so überfordernd ist, sondern wo ich so dosiert meine Sachen auch nach außen bringen kann.
Trotzdem habe ich so das Gefühl, extrovertierte Menschen kommen eher gut an, weil sie einfach auch so kommunikativ sind. Was wäre denn so ihre Schwäche?
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Extravertierten, dass das wirklich so eine Veranlagungsgeschichte ist, dann ist es halt auch so, es wird schnell langweilig. Ich brauche immer einen Input, um überhaupt so auf Betriebstemperatur zu sein, dass mich was interessiert. Und natürlich ist es im Leben auch nicht immer spannend. Man muss auch langsam mal ein bisschen durchstrecken, aushalten können. Und die neigen mehr zur Impulsivität. Also wenn ich mein Herz auf der Zunge trage und immer alles raussprudel, was mir gerade so durch den Kopf geht, bringe ich mich ja unter Umständen auch in Schwierigkeiten. Also das heißt, es könnte die Gefahr bestehen, dass es ein bisschen konfliktträchtiger wird, dass ich mich oder meine Lieben vielleicht auch mal in eine unangenehme Situation bringe, ja, mich richtig auch im Extremfall in Schwierigkeiten bringe.
Introvertierte Menschen dagegen werden ja oft so als unnahbar erlebt, manchmal so ein bisschen auch als Eigenbrötler. Was wäre denn aus Ihrer Sicht Ihre Stärke?
Da wäre die Stärke eben, dass es ein bisschen überlegter ist. Dass man erst mal guckt, bevor man was sagt oder was macht und dann nicht so impulsiv handelt. Und es kann gerade in so einer bewegten Welt auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Das ist vielleicht jemand, der eher auch die Muße hat, mal richtig geduldig zuzuhören und sich auch reinzudenken und reinzufühlen ins Gegenüber.
Wir haben es ja schon gehört in unserer ersten Gesprächsrunde, dass jeder sich so ein bisschen zwischen diesen Polen extravertiert und introvertiert so einsortieren kann. Aber wie wichtig ist es eigentlich, dass wir ja unser Innen auch nach außen erkennbar machen? Also ich sage mal so das Herz öffnen. Ist das für Beziehungen doch eine wichtige Fähigkeit?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass andere auch einordnen können, was ist gerade bei mir los, weil nur dann können sie auch entsprechend drauf eingehen. Gerade beim Thema Verletzungen, Kränkungen, wenn man mir das gar nicht von außen ansieht oder wenn man zwar merkt, okay, der zieht sich jetzt weiter zurück, aber ich verstehe überhaupt nicht warum, dann kann der andere sein Verhalten auch nicht ändern. Das kann der nur, wenn wir uns mitteilen, wie ist das bei mir angekommen, was ist komisch bei mir angekommen, was würde ich mir anders wünschen, nur dann kann der andere auch was verändern, ne? Weil sonst wird es schwierig. Und Aber da ist weder das eine, wir haben ja vorhin gesagt, auch wenn ich sehr impulsiv alles raussprudel, das ist vielleicht auch nicht so günstig in der Beziehung, sondern da darf man auch erst nochmal überlegen, weil man dem anderen vielleicht auf die Füße tritt. Aber sich mitteilen, damit der andere gut auf einen eingehen kann, ist eben auch wichtig.
Hm. Vielen fällt das ja gar nicht so leicht, so das Innere für andere zu öffnen. Was kann denn da helfen?
Übung macht den Meister. Und was helfen kann, ist, dass man zusammen sich einen Rahmen gibt. Also, weil das, was es am schwersten macht, ist, wenn man die Sorge haben muss, ich werde dafür gleich bewertet oder die Angst, missverstanden zu werden. Es gibt ja auch ein bisschen die Tendenz, ganz schnell antworten zu wollen. Aber mancher Mensch möchte erst mal zu Ende formulieren, vielleicht den Satz zumindest bis zu Ende sprechen, bevor da eine Antwort kommt. Und als Gegenüber kann man da super üben. Das empfehle ich allen, also jetzt völlig unabhängig von Introversion oder Extraversion. Wirklich sich zusammennehmen und sagen, ich antworte nicht gleich, ich höre erst mal zu. Weil wenn wir im Kopf schon die Antwort formulieren, dann kann man gar nicht mehr richtig zuhören. Sondern erstmal zuhören, was sagt der mir denn da gerade, was will der mir denn mitteilen? Vielleicht sogar nochmal nachfragen, habe ich dich richtig verstanden? Bevor man dann in die Antwort geht oder in die eigene Erfahrung.
Sich innerlich öffnen, nach außen zeigen, was einen innerlich beschäftigt. Darüber habe ich mit Andrea Hillenbrand gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin in Wiesbaden. Geh aus, mein Herz. Der christliche Liedermacher Paul Gerhardt empfiehlt ja in seinem großen Sommerlied als Therapie draußen die Natur, den Sommer in all seiner Pracht und Fülle auszukosten und so auch innerliches Glück zu erfahren. Denn die Schönheit der Natur erweckt mir alle Sinnen, so heißt es im Liedtext. Unsere Reporterin Birgitta Söhling hat es mal ausprobiert bei einer Wanderung im Wispertal.
Wann habe ich das zuletzt erlebt? Kein Motorengeräusch, diese Stille, Natur pur. In engen Schleifen mäandert das Flüsschen Wisper durch Wiesen und Auen. Ich folge dem blauen Logo der Wisper Trails, beginne am Parkplatz am Strupsel im kleinen Ort Heidenroth-Wisper.
Die kleine Wisper ist der Abschnitt des Wisperflusses, der nicht von einer Straße begleitet ist. Da kann man also die Wisper tatsächlich plätschern und flüstern hören.
Robert Carrera ist Erfinder und Motor der Wisper Trails. Ein Wegenetz, das rund 200 Kilometer umfasst. Der Wisper-Taunus-Steig führt von der Quelle der Wisper bei Heidenroth bis zur Mündung in den Rhein bei Lorch. Dazu gibt es 14 Rundwege. Viele sind noch ein Geheimtipp, führen durch Landschaften, die einsam sind.
Wo man also wirklich auch Vogelkonzerte noch hören kann. Je nach Jahreszeit auch Hirschröhren erleben kann.
Wispergeflüster heißt heute mein Weg. 8,5 Kilometer lang und geschmeidig an einem halben Tag zu laufen, verspricht Robert Carrera, ohne große Steigungen. Über eine Lichtung gelange ich an den Wispersee, ein kleines Naturparadies, wo ich beobachten kann, wie ein Kleiber am Ufer Lehm aufsammelt, um damit das Einflugloch eines Nistkastens auszuspachteln. Weiter geht es am glitzernden Flüsschen entlang zum Hexenmüllerplatz. Eine rustikale Sitzgruppe lädt zum Picknick ein. Ein Ehepaar packt gerade seine Stullen aus.
Wir versuchen halt einigermaßen vernünftig das zu handhaben, mit Abstand zu laufen. Aber so ein bisschen muss man raus, sonst wird man verrückt.
Man tankt einfach auf, in Zeiten eben von Corona ganz speziell.
Hier im Wispertaunus wurde lange Zeit Schiefer gebrochen. Der Mainzer Dom und die Kurhauskolonnaden in Wiesbaden sind damit gedeckt. Man sieht ihn hier überall, den Schiefer. Verwitterte Hänge sind mit grünen Moospolstern bewachsen. Eine Feenlandschaft. Nun wandere ich stetig hinauf, am Ortsrand von Springen vorbei bis zur Rastbank am Schollesbarm. Sagenhaftes Panorama.
Also das ist wirklich wunderschön. Die Sonne strahlt einem ins Gesicht. Mehr kann man sich gerade nicht wünschen.
Eine Sommerwanderung draußen in der Natur, die tut auch innerlich so richtig gut. Birgitta Söhling war für uns im Wispertal unterwegs. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und empfehlen kann ich Ihnen auch unseren Newsletter mit regelmäßigen Informationen zu Themen, Sendungen und Projekten rund um Religion und Kirche in den Programmen des HR, im Radio und im Fernsehen. Einfach abonnieren im Internet unter hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.